Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Heute dürfen wir eintauchen in eine besondere, seltene Welt, in die Welt des Instrumentenbaus. Seit 4 Jahrzehnten baut unser Gast Ludwig Frank Oboen, die unter anderem auch vom großen Daniel Barenboim geschätzt werden, die in der Staatskapelle Berlin und weltweit gespielt werden. Herzlich willkommen, Herr Frank.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Wissen Sie, wie viele Oboen Sie schon auf die Welt gebracht haben?
Also ganz genau kann man das natürlich nur sagen, wenn man wieder sein Buch vorliegen hat. Aber unter meinem eigenen Namen, den Ludwig Frank Oboen, sind es etwa 1300 im Laufe von 30 Jahren. Und mit dem neuen Modell Gebrüder Mönnich, welches von Albrecht Meyer gespielt wird und mit ihm entwickelt wurde, sind es auch ungefähr 1000 Instrumente.
Sie sagen ein Buch. Sie schreiben das händisch noch so auf?
Ja.
Und da hat jede Oboe eine Nummer und dahinter steht ein Name. Und ist da so ein Geheimnis auch drumherum, welche Nummer zu welchem Namen gehört?
Ganz genau. Der Name, die Nummer, welche Bohrungsmodifikation gegebenenfalls von mir noch gemacht wurde, um auf den Künstler einzugehen, und das Datum. Das alles steht handgeschrieben in diesem Buch.
Die Kunst des Oboenbauens bespreche ich mit Ludwig Frank heute im Deutschlandfunk Kultur. Herr Frank, wie beschreiben Sie jemanden, der noch nie eine Oboe gehört hat? Den Klang des Instruments, welche Worte benutzen Sie?
Meine erste Frage in diesem Fall ist immer, kennt man Peter und der Wolf? Mhm. Kennt man die Ente? Kennt man die Oboe?
Okay. Und wenn dann die Antwort käme, nein?
Wenn dann die Antwort käme, nein, dann würde ich sagen, Sie kennen sicherlich eine Klarinette. Die ist aus mindestens mal dem gleichen Holz gebaut. Und jetzt stellen Sie sich das Ganze etwas schlanker vor. Und mit einem ganz kleinen, schwer zu bespielenden Mundstück, dann sind Sie bei der Oboe.
Und warum klingen die so ähnlich? Es ist wirklich so, dass wenn Sie Peter und der Wolf von Prokofjew ansprechen, ich als Kind immer dachte, herrje, ja. Warum wissen das die anderen? Warum höre ich den Unterschied zwischen der Oboe und der Klarinette nicht?
Also, ich muss schon sagen, also die Oboe klingt wirklich ganz anders als die Klarinette. Es sieht nur ein bisschen ähnlich aus. Und spätestens merkt man es am Vibrato. Eine Klarinette wird grundsätzlich ohne Vibrato gespielt und eine Oboe immer mit Vibrato.
Worüber reden wir? Über das hier. Haben wir die Oboe, ein sehr sanftes Instrument. Können Sie sagen, wie dieser sanfte Klang der Oboe entsteht und wo? Also braucht man Lippengefühl, weil Sie gesagt haben, es ist ein sehr schmales Mundstück. Braucht man Finger, Spitzengefühl? Spielt man eine Oboe mit dem ganzen Körper?
Man spielt die Oboe mit dem ganzen Körper. Es ist etwas in der Nähe von Singen, so würde ich es beschreiben. Man hat dieses winzige Doppelrohrblatt, bei dem zwei Schilfblättchen gegeneinander schwingen, muss man sehr kontrolliert im Mund und an seinen Lippen haben und dann mit dem ganzen Körper seine gesamte Resonanz durch diese winzige Öffnung bringen, dann bekommt man auch diesen unglaublich beseelten Klang, der wie hier bei Bach dann die Herzen der Leute immer erreichen wird.
Mhm. Ist die Oboe, wenn Sie sagen hier bei Bach, ist die ein Teamplayer oder geht die auch ganz allein?
Sie ist ein Teamplayer, meistens im Orchester. Sie gibt den ersten Ton, das A, um einzustimmen. Und sie kann aber auch ganz alleine. Sie kann bei Recitals ganz alleine, sie kann mit Klavier, sie kann in einer Kammermusikbesetzung, sie kann eigentlich alles. Mhm.
Was passiert eigentlich mit Ihnen, wenn Sie eine Oboe hören?
Gänsehaut, wenn sie schön gespielt ist.
Ist die hier gerade schön gespielt?
Die ist traumhaft gespielt. Ich glaube, von der bezaubernden Christina Gomez aus ihrer Debüt-CD mit dem Mozart-Konzert, wenn mich nicht alles täuscht.
Da liegen Sie genau richtig, ja. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen Oboe und Spielen? Können Sie das beschreiben?
Es gibt natürlich einmal die Unterschiede zwischen den Instrumenten von den verschiedenen Herstellern, wo unterschiedliche Richtungen des Geschmacks, hellerer Klang, dunklerer Klang, runderer Klang und so weiter, vom Instrumentenbauer schon mal in das Instrument gelegt werden. Und dann gibt es natürlich den Musiker, der dieses Instrument dann zum Singen bringt. Ich möchte ganz bewusst dieses Wort Singen benutzen, weil Oboe sehr, sehr nah am Gesang ist. Und der Instrumentenbauer unterstützt das, was der Musiker braucht, um seinen Ausdruck, seine Seele zum Zuhörer zu bringen.
Das klingt für mich danach, als müsse man zum Oboe-Spielen fast geboren werden und könne es nicht erlernen.
Doch, man kann es erlernen. Was man haben muss und was zum Beispiel ich eben auch nicht hatte, obwohl ich aus einer Musikerfamilie komme, Vater Dirigent, Mutter Opernsängerin, hat es bei mir am Talent des Oboe-Spiels, sicherlich auch mangelnden Übens geschuldet, nicht für ganz oben gereicht. Aber grundsätzlich ist die Voraussetzung, um toll Oboe zu spielen, eine innere Musikalität. Ich kann meine Finger noch so schnell bewegen können und es wird keine Musik. Die Wahrheit kommt immer im langsamen Satz. Und wenn dann keine Seele da ist, wenn man dann gar keine Vorstellung von der Musik hat, dann hat man vielleicht technisch gut gespielt, aber keine Musik, sondern einfach nur schwarze Punkte auf weißem Papier.
Herr Frank, Sie haben es schon gesagt, Sie können dieses Instrument auch spielen. Sie sind also ein Oboe-spielender Oboe-Bauer. Ist das eigentlich selten?
Das ist sehr selten, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich bin zum Instrumentenbau, also zum Oboenbau, eigentlich auch wirklich nur gekommen, weil meine Fähigkeiten als Instrumentalist aller Wahrscheinlichkeit niemals ausgereicht hätten, um auf den Bühnen zu sitzen, auf denen ich gerne hätte sitzen wollen. Aber meine Instrumente heutzutage sitzen auf den Bühnen, auf die ich es als Spieler nie geschafft habe. Und das ist für mich eine unglaubliche Zufriedenheit.
Ja, wenn der große Daniel Barenboim schon sagt, also zu seinen Musikerinnen und Musikern, ihr geht mal schön zum Frank und lasst euch eine Oboe bauen, dann muss das doch, das muss doch eine Riesenehre sein.
Das ist eine Riesenehre. Und wir hatten auch schon die Ehre, dass der große Daniel Barenboim bei unserem 25-jährigen Firmenjubiläum persönlich mit seinem Solo-Oboisten in meiner Werkstatt auftauchte und Schumann-Romanzen gespielt hat. Einfach so.
Wenn Sie eine Oboe bauen, Herr Frank, wie rum geht das eigentlich? Muss sich die Oboistin, der Oboist, ihrem Instrument anpassen oder gucken Sie sich die Musikerin, den Musiker an und sagen, ich weiß Bescheid, an welchen Stellschrauben ich drehen muss. Wie geht das?
Also ich glaube, ein Musiker wird sich in den allerseltensten Fällen dem Instrument anpassen wollen. Er wird sicherlich bestimmte Voraussetzungen mit seinem Rohr schaffen, um mit dem Instrument gut zurechtzukommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich als Instrumentenbauer, als Oboenbauer einfach von vornherein weiß, für wen ich überhaupt Instrumente werde bauen können und für wen auch nicht. Weil auch da spielt der Geschmack eine große Rolle. Und wenn ich weiß, auch herausragende Oboisten, die Instrumente anderer Hersteller spielen und darauf hervorragend spielen, die ich nicht erreichen werde aus dem einen Grund, weil sie was völlig anderes wollen, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ich bin jemand, der allerdings ganz großen Ehrgeiz entwickelt, wenn er merkt, es gibt einen tollen Oboisten oder eine tolle Oboistin, die für mein Instrument perfekt wären, dann versuche ich natürlich alles, das so zu machen, dass es auch ein Pärchen wird.
Wie werden die dann zu einem hundertprozentigen Pärchen? Also wie machen Sie eine Oboe mundgerecht? An welcher Stelle können Sie oder müssen Sie arbeiten?
Das ist immer die Bohrung, die Tonlöcher und ja, also die Mensur des Instrumentes, die man noch modifizieren kann auf Spieler, die eher leichte Rohre oder eher schwere Rohre spielen. Da kann man einiges machen. Für mich ist es allerdings so, wenn ich so vermessen das sagen darf, da ich mich auch ein wenig als Künstler betrachte, gehe ich über einen bestimmten Schritt nicht. Wenn ich merke, es wird niemals passen, dann passt es eben einfach nicht.
Der Oboenbauer Ludwig Frank ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Frank, die Liebe zur Oboe, wie ist die entstanden? Kam die Oboe zu Ihnen oder Sie zur Oboe?
Also das ist eine sehr kuriose Geschichte. Ich musste Klavier spielen als kleines Kind.
Sie mussten?
Ich musste. Mein Vater spielt hervorragend Klavier, meine Mutter spielt gut Klavier, meine jüngere Schwester, die mit mir zur gleichen Zeit angefangen hat, spielt gut Klavier. Und sie war innerhalb eines halben Jahres 20 Seiten weiter im Etüdenheft als ich, was mich nicht zu mehr Üben stimuliert hat, sondern zu einem zunehmenden Frust beigetragen hat, dass es eben mit meinen kurzen Fingern einfach nicht geht.
Ach, Sie haben es auf die kurzen Finger geschoben.
Aber natürlich, irgendwas musste ich sehr schieben. Und ich habe dann eines Tages, weil mein Vater natürlich gesagt hat, Ludwig, du musst einfach nur mehr üben, bin ich wütend an seinen Partiturenschrank gegangen und habe die Partitur von Meistersinger rausgeholt und habe sie ihm auf den Flügel geknallt und habe gesagt, das kannst sogar du nicht spielen. Und er setzte sich hin und spielte das Meistersinger-Vorspiel aus der großen Partitur. Und ich saß da und habe gedacht, das wird bei mir nie was.
Frustpegel Maximum.
So ist das. Und ich wollte aber unbedingt der Beste sein. Wusste aber, irgendwie hatte ich eine Ahnung, das klappt mit dem Klavier nicht. Und viele Jahre später, also ich glaube 5 Jahre oder 6 Jahre später, durfte ich mir dann ein Instrument aussuchen. Und sofort kam der Ruf Trompete. Und da hat mein Vater gesagt, kommt nicht in Frage, deine Mutter ist schon Sopran, ich spiele Klavier. Wir wohnten in einem Neubau, das geht überhaupt nicht. Holzblasinstrument. Mhm. Gut, dann sind wir zu den Musikern vom Rundfunk. Wir waren anfangs bei dem Flötisten Lucchesi. Und ich habe die Flöte genommen, man bekommt relativ einfach erste Töne raus, aber leider mein Vater auch. Ja. Und dann sind wir zur Klarinette, das war das gleiche Spiel. Und dann waren wir bei Professor Wetzig bei der Oboe und ich bekam Töne raus und er nicht. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich will Oboe spielen, weil von der Sekunde an war ich der Beste in der Familie.
Der beste Mann zu Hause an der Oboe.
Ich war der Einzige, der Oboe gespielt hat und somit war mein Wunsch erfüllt, ich wollte der Beste sein.
Sehr schön. Dann haben Sie aber gerade ja auch schon gesagt, dass Sie nicht zu dem ganz Besten geworden sind, dass Sie irgendwann aus diesem Grund gesagt haben, hey, dann baue ich die eben, um mal, weil Sie gerade gesagt haben, im Plattenbau, dieser Plattenbau stand in der DDR, Ihre Eltern, wohl beachtete Musikerin und Musiker, Vater immerhin der Dirigent Hans-Peter Frank, die Mutter Opernsängerin. Sie waren ja aber nicht nur in diesem einen Plattenbau. Sie waren ja gerne mal heute hier und morgen dort, ne?
Ja, geboren bin ich in Dresden, habe dort aber das Leben noch nicht bewusst wahrgenommen. Wir sind dann, weil mein Vater die Stelle als Kapellmeister in Weimar bekam, nach Weimar gezogen. Dort habe ich dann meine, wie heute würde man sagen, Grundschulzeit absolviert. Und dann sind wir, als er die Stelle beim damals Berliner Sinfonieorchester als Dirigent bekam, sind wir nach Ost-Berlin gezogen und haben dann da in der Greifswalder Straße in einer riesengroßen Hochhauswohnung gewohnt. Mhm. Und es war eben nicht so, dass ich gesagt habe, ich will Instrumente bauen, ich wollte ja Oboe studieren. Ich war der Meinung, ich bin der Beste. Mhm. Und dann hat mein Vater mich zur Seite genommen und hat gesagt, Ludwig, du kannst sehr wohl Oboe studieren, aber du wirst zweiter Oboist in Bad Elster und wirst für ganz kleines Geld ganz viel Dienst machen. Und das war für mich so erschreckend, dass ich gedacht habe, daran, das ist auch nicht, was ich mir so vorgestellt habe. Und so sind wir dann zum Oboenbau gekommen. Und dann sind wir nach Magnekirchen gefahren, zu dem damals zwangsverstaatlichten volkseigenen Kombinat, in dem auch diese Firma Mönnich ein Betriebsteil war. Mhm. Und haben da eine Lehrstelle für mich aufgetan.
War das einfach, diese Lehrstelle zu kriegen?
Das war höllenschwer, weil die wollten keine Auswärtigen haben und schon gar keine Berliner und schon gar keine Künstlersöhnchen.
Ja, weil die, genau, da kam alles zusammen. Künstlersöhnchen und die hatten ja Ketchup und Jeanshosen und überhaupt, die brauchen wir jetzt hier nicht auch noch.
Ganz genau. Hm. Ganz genau so ist es. Und es hat aber dann geklappt und als ich dann dort angefangen habe, handwerklich völlig unvorbelastet, also bei uns zu Hause, wenn ein Bild an die Wand musste, wurde ein Hofmeister angerufen. Ich hatte, glaube ich, nicht mal einen Stabilbaukasten. Aber als ich dann dort saß in dieser Werkstatt, habe ich gesagt, es passiert mir nicht noch einmal in meinem Leben, dass ich nur mittelmäßig werde. Und habe von dieser Sekunde an mit 16, haben mich meine Eltern in Berlin Ostbahnhof in Zug gesetzt, bin ich nach Magnekirchen gefahren und habe dort angefangen und habe gesagt, ich werde das schaffen. Gegen alle Vorurteile und Widerstände.
Mhm. Herr Frank, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann höre ich zum einen, dass Sie sehr, sehr ehrgeizig sind. Zum anderen höre ich, dass Sie aus einem sehr, sehr ehrlichen Haushalt kommen, wenn der Vater sagt, das reicht für den zweiten Oboisten in Bad Elster. Drittens, dass Sie auch keine Angst vor was Neuem haben. Also in Dresden geboren, Weimar eingeschult, Berlin, Friedrichshain, da ist man schon mal vielseitig sozialisiert. Aber dann ab ins Vogtland und ich will das lernen.
Ja, ich wollte aus meinem Leben etwas machen. Und ich wollte, die Kunst, die Musik, war das, ich bin praktisch auf und hinter der Bühne groß geworden. Musik, Oper, Konzert, das ist, was in meinem Blut rumfließt und was mich beseelt und was mich antreibt. Und dazu war diese Basis dann vielleicht eines Tages Instrumente bauen zu können, selber, nach, nicht in einer Firma angestellt, sondern selber nach meinem kreativen Gusto Instrumente bauen zu können, die vielleicht ganz oben mitspielen können. Das hat mich wirklich mit 16 ab diesem Moment angetrieben und ich habe gearbeitet wie ein Irrer und habe mir dann auch die, ja, auch im Vogtland nachher ein bisschen Achtung erarbeiten können.
Beim Lehrmeister?
Beim Lehrmeister und bei den Kollegen vor allen Dingen auch, die mich ja ständig aufgezogen haben.
Okay. Dann, um das zu sagen, haben Sie die Lehre dort gemacht, Sie haben den Meisterbrief gemacht und dann kam das große Stopp. Sie wollten sich selbstständig machen, das klang jetzt auch schon ein paar Mal durch, wollten ihr eigenes Ding machen und das ging in der DDR nicht. Und da haben Sie gesagt, entweder ich darf mich selbstständig machen oder ich hau hier ab. Es wurde das Oder. 86 Antrag gestellt zur Ausreise, Juni 89 die Ausreise genehmigt bekommen für den, Achtung, 13. November 89. 4 Tage nach dem Mauerfall. Und Sie sind wirklich ausgereist?
Ja, ich war natürlich in der Nacht vom 9. November schon in West-Berlin, völlig klar. Aber ich bin dann noch offiziell ausgereist, um eben auch Papiere noch mitnehmen zu können und was man halt so brauchte. Und nun war das einmal alles genehmigt, dann habe ich es auch so gemacht. Und ich hatte dann die große Chance beim damaligen Weltmarktführer oder beim noch heutigen Weltmarktführer im Oboenbau der Firma Marigot arbeiten zu können. Das war mein Traum. Da ich aber kein Französisch spreche, ergab es sich, dass zu dieser Zeit der Eigentümer dieser Firma in Tübingen saß und dort eine Firma hatte und ich dort für Marigot arbeiten konnte. Das habe ich 2 Jahre gemacht. Das hat mir unglaublich viel Erfahrung gebracht. Und nach diesen 2 Jahren habe ich dann beschlossen, mit dem Jugendfreund Frank Meyer zusammen in Berlin, in der Eulerstraße im Wedding, in einem ganz kleinen Laden, eine eigene Werkstatt zu eröffnen, in der wir natürlich erstmal nur Reparaturen machen konnten.
Das heißt, Sie sind dann wieder zurückgekommen?
Wir sind wieder zurück. Ich bin wieder zurückgekommen nach Berlin, damals dann schon ins Vereinigte Berlin. Und dann haben wir angefangen. Und da ich durch meine Jugend und durch meine Zeit in Ostdeutschland ja dort wirklich eigentlich jeden Musiker kannte, Oboist, Fagottist, hatten wir erstmal eine Grundlage, ein Grundlagenvertrauen, wenigstens mit Überholungen erstmal ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann kam ein Jahr später die unbeschreibliche zufällige Möglichkeit, eine im Westen in Bayern pleite gegangen, kleinen Oboenhersteller aufzukaufen, was dazu führte, dass wir in der Lage waren, ab diesem Moment Instrumente zu bauen.
Wir haben gerade schon festgestellt, oder Sie haben gerade festgestellt, Herr Frank, wenn Sie was wollen, dann schaffen Sie das auch. Sie wollten selbstständig werden und Sie haben das geschafft. Sie haben gerade davon gesprochen, dass es Sie dann irgendwann doch wieder in den Westen oder besser gesagt in den Süden gezogen hat. Wann genau ist das eigentlich passiert, dass dieser Traum von der Selbstständigkeit wahr wurde?
Das ist genau passiert am 1. Mai 1991. Wir haben dann, nachdem wir in diesem Nachwende-Berlin, ja, Mieträume, dort wollte ja jeder Vermieter über Nacht Millionär werden, egal ob die Läden renoviert oder nicht renoviert waren. Es war unglaublich schwer, etwas zu finden. Wir haben dann aber im Wedding einen ganz kleinen Laden gefunden bei einem sehr netten Vermieter. Der hat ihn dann sogar noch für uns umgebaut. Das war eine sehr sportliche Miete. Wir wussten nicht, wie wir das genau bezahlen sollen, aber wir haben ihn auf jeden Fall erstmal genommen. Und haben dann angefangen. Und das war 1. Mai, das war dann kurz vorm Sommer. Und im Sommer kommen die ganzen Überholungen. So kam erstmal so ein kleiner Grundstock an Geld im ersten Jahr rein. Und ab dann sind wir Klinkenputzen gegangen.
Was kostet so eine Oboe eigentlich, die Sie bauen?
Die kostet zwischen 10 und 14.000 Euro.
Wie lange arbeiten Sie an so einer Probe?
Wenn ich alles alleine, wirklich ganz alleine machen würde, würde es einen Monat dauern.
Aber machen Sie nie?
Nein, natürlich nicht. Das geht nicht. Es geht ja, das Holzdrehen wird in unserer Holzwerkstatt gemacht. Diese Mechanik, also die Klappen, die da drauf sind, das macht ein Klappenaufsetzer, so nennt sich das für uns. Ich habe da eine wunderbare Heimarbeiterin, die das seit ganz vielen Jahren ganz hervorragend macht. Und ich habe sozusagen das Gerüst entworfen. Und wenn die Mechanikteile dann versilbert oder vergoldet sind, dann kommt die Sache zu mir und ich mache alles fertig. Bohrung, Innenbohrung, Polster und all diese Dinge, bis das Instrument spielt. Und dann spiele ich so lange da rein, bis es meiner Meinung nach funktioniert.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eher körperlich harte Arbeit oder ist das eher so filigrane Arbeit, wo Sie eine Brille aufhaben, eine Lupe, wo Sie auch mal vor sich hinfluchen und sagen, jetzt ist es wieder gebrochen?
Letzteres natürlich. Also körperlich schwer ist meine Arbeit überhaupt gar nicht. Und es ist geistig schwer, wenn man sich wirklich auf die Künstler einlässt. Dann geht das nur mit Haut und Haar. Und ich glaube, ehrlich gesagt, was mich am meisten unterscheidet von all meinen Kollegen ist, dass ich den Instrumentenbau von der Musik her sehe und nicht von irgendwelchen technischen Zeichnungen. Sondern ich habe bereits im Ohr, wenn ich das Stück Holz sehe, was soll da rauskommen.
Und was ist das für Holz?
Grenadillholz, das ist, man könnte vielleicht vielen eher als Ebenholz bekannt, wobei das ein bisschen was anderes ist. Es ist natürlich fast schwarzes Holz, sehr hart, kommt aus Mosambik und ist ein Hartholz, also es ist auch ein Süßholz, wenn man das bearbeitet. Das riecht richtig nach Weihnachten, nach Räucherkerzchen, wenn man es anzündet. Es ist also ein richtig schönes Material. Es wird durch Polieren wahnsinnig glatt. Man muss überhaupt nichts machen, keinen Lack, keine Farbe oder irgendwas aufbringen. Man muss es einfach nur ölen. Das ist alles.
Herr Frank, es gibt ja, wenn ich an Holz denke, dann wir denken an Fenster, wir denken an Türen, wir denken an Böden. Da gibt es immer so Trends. Gibt es das bei einer Oboe auch? Also erkennen Sie, dass es mal eine gab, die in den 80er Jahren hergestellt wurde? Da wurde dieses Holz verwendet und heute nimmt man eben dieses und sie sieht auch anders aus?
Also ja, sie sieht anders aus. Nein, sie ist aus dem gleichen Holz. Ja, ich sehe, dass sie aus den 80er Jahren ist, weil sie damals ganz anders aussahen. Viel dünnwandiger waren die Instrumente und einen viel helleren Ton hatten, weil man damals viel breitere Rohre spielte. Und es gibt auch da eben immer eine Entwicklung und Stillstand ist Rückschritt. Also auch ich versuche immer, meine Instrumente weiterzuentwickeln, versuche in den Konzerten, in den Opern zuzuhören und versuche die jungen Leute zu verstehen, wo das alles hingeht und dementsprechend im Rahmen dessen, was ich mir ganz grundsätzlich vorstelle, wie meine Instrumente klingen sollen, diese Sachen natürlich weiterzuentwickeln.
Jetzt sind Sie, wie wir festgestellt haben, nicht zweiter Oboist in Bad Elster geworden, wie Ihr Vater gedroht hat, wenn Sie Oboe weiterspielen würden, sondern Sie sind einer der begehrtesten Oboenbauer der Welt geworden. Und trotzdem höre ich immer wieder raus, haben Sie das nicht ganz allein geschafft. Wer sind eigentlich Unterstützer? Also woher kommt auch im richtigen Moment mal dieser Haufen Geld, den Sie gebraucht haben? Wer hat Ihnen geholfen?
Also ganz zu Anfang muss ich natürlich mal sagen, dass als ich die Firma ja mit meinem Jugendfreund Frank Meyer zusammen eröffnet habe in Berlin. Also ganz alleine hätte ich mich ja nie aus dem Laden wegbewegen können. Und er hat diese ganzen administrativen Dinge und Verkaufsdinge und so weiter vom ersten Tag an dort in die Hand genommen. Das war mal die erste Unterstützung. Die zweite Sache war die, dass nach der Wende, als wir unsere Firma eröffnet haben, keine einzige Bank, keine Sparkasse, kein Niemand, uns auch nur einen Dispositionskredit geben wollte. Die haben gesagt, eröffnen Sie eine Videothek, kriegen Sie 10.000 Euro. Aber Instrumente basteln? Nee, es tut uns leid. Da können wir Ihnen leider nichts geben. Das heißt, ich habe mein Auto verkauft. Mein Kollege hatte das Geld. Das haben wir in den Topf geworfen und haben erstmal die Grundausstattung gekauft. Und haben dann einfach gesehen, dass wir jeden Pfennig sofort wieder investieren, den wir einnehmen. Wir haben die ersten 2,5, 3 Jahre keinen einzigen Pfennig rausgenommen aus dem Geschäft. Keinen einzigen.
Es ging irgendwann, das haben wir vorhin schon angesprochen, Sind Sie zum Retter geworden? Also Sie haben in Pfaffenhofen, wenn mich nicht alles täuscht, eine Oboen-Werkstatt übernommen, die verschuldet war und sind irgendwann auch wieder ins Vogtland zurückgekehrt, um zu sagen, ich helfe euch aus dem Schlamassel. Woher kommt denn dieses Stückchen DNA, dass Sie auch immer wieder der Retter sind in dieser Branche?
Ich würde mich ehrlich gesagt nicht als Retter bezeichnen. Ich würde mich mehr als, sagen wir mal, sehr risikofreudig bezeichnen. Und ich wollte ja Instrumente bauen. Und die erste Geschichte mit Pfaffenhofen ist die, dass ich eine Ein-Mann-Oboen-Firma, Springer hieß die damals, die klanglich sehr schöne Instrumente baute. Die waren intonationsmäßig und von der Mechanik lag das alles im Argen. Der Klaus Hipp, Babynahrungshipp, hat diesen Herrn Springer sehr unterstützt. Der Herr Hipp spielt selber sehr gut Oboe und hat dort Hunderttausende von Mark reingesteckt. Und es ist aber nie, es gab nie ein Resultat. Und dann irgendwann hat auch noch das Finanzamt Memmingen gesagt, jetzt ist Schluss, Herr Springer, aus, Ende. Und das war für mich die Chance, A, die Werkzeuge und B, auch abgelagertes Holz zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, als diese Firma dann zum Verkauf stand, brauchten wir 300.000 Mark. 300.000 Mark, ja. Woher nehmen? Und dann bin ich wieder von einer Bank zur nächsten, nur Absagen. Und im Wedding an einer Ecke Badstraße gab es eine Filiale der Deutschen Bank. Dort saß ein Filialleiter, der mich vorließ immerhin. Und er sagte, Jungs, ich habe ein Abo bei den Philharmonikern. Ich finde das toll, was ihr macht. Ich glaube an euch. Ihr kriegt das Geld. Ich soll mal einen Businessplan abgeben. Ich sage, ein Business was? Und dann habe ich einen handgeschriebenen Zettel DIN A4 abgegeben und hat gesagt, okay, ist in Ordnung, ihr kriegt das Geld. Wäre heute undenkbar.
Erzählt sehr viel über Sie. Wollen ist, glaube ich, die Überschrift in Ihrem Leben, oder?
Wollen ist die Überschrift, nicht retten. Ich bin kein Samariter. Und ich habe einen Plan und wenn ich eine Chance sehe und davon ausgehe, dass nur ich dafür verantwortlich bin, ob es klappt oder nicht, und ich das ganze Risiko trage, möchte ich natürlich A, auch, dass gemacht wird, was ich sage. Das hört sich jetzt ein bisschen patriarchisch an, ist aber so, wenn man dann im zweiten Schritt, haben wir ja meine Firma Mönnich, die nach der Wende reprivatisiert wurde aus diesem VEB-Kombinat, die 99 dann so weit war, dass die Sparkasse gesagt hat, überschuldet, geht nicht mehr, ist am Ende nach 130 Jahren, habe ich gesagt, das kann man nicht zulassen. Das kann man nicht zulassen, dass diese Firma einfach von der Bildfläche verschwindet. Und mittlerweile hatte ich so viele Kredite bei der Bank, dass man mir auch zum Geburtstag gratulierte und sich ständig nach meiner Gesundheit erkundigte, dass es dann auf weitere Millionen, ehrlich gesagt, auch nicht mehr ankam. Und wir sofort das Geld kriegten, um die Firma in Magnekirchen wieder auf die Füße zu stellen. Und ich hatte die Idee, wie man es machen könnte. Das waren immerhin damals 85 Angestellte.
Ludwig Frank baut Oboen und er macht das ohne Pausen. Oder muss ich sagen, macht er es ohne Pausen?
Nein, er macht es nach wie vor. Er macht es nur nicht mehr als Inhaber und als Geschäftsführer. Er macht es jetzt nur noch als Berater oder Schlaumeier oder wie man so sagen will. Ich habe zum Glück, nachdem meine tolle Tochter entschieden hat, einen anderen Beruf zu wählen, nämlich die Praxis bei einer Frau zu übernehmen, habe ich ja keinen Nachfolger mehr gehabt, währenddessen Herr Meier das große Glück hat, dass seine Tochter bei uns in der Firma in Berlin drin ist und diese Ausbildung gemacht hat, brauchte ich eine Nachfolgerin und die gab es mit Frau Drängner, einer Kollegin bei mir in der Werkstatt, die gesagt hat, sie würde das gerne tun. Und da war der Moment mit knapp 60 gekommen, abzugeben, aber nicht aufzuhören. Und jetzt als Berater und als Entwickler und nach wie vor Entwickler für Oboen und Fagotte, für Magnekirchen wie auch für Berlin zur Verfügung zu stehen und den Kundenkontakt zu halten.
Ich habe Herr Frank gefragt, ob Sie das ohne Pausen machen oder ohne Pausen machten. Was Sie aus dieser Auszeit, die Sie ja so vor knapp 10 Jahren mit 50 nehmen mussten, mit rübergenommen haben. Weil man kann sagen, Sie waren ausgebrannt, ne?
Das kann man so sagen. Es war, diese Geschichten haben Spuren hinterlassen. Ich habe wirklich, ohne übertreiben, fast Tag und Nacht gearbeitet und hatte im Jahr vielleicht 2 Wochen Urlaub und auch da immer nur das Telefon unterm Kopfkissen. Wenn man solche Unternehmungen macht, dann macht man sie mit Haut und Haar, jedenfalls ich. Und dann kann man auch nicht, also ich konnte jedenfalls auch nicht abschalten. Und da Musiker oder Künstler, wenn man sich auf sie einlässt, einem das Innerste rausholen können, was ja schön ist, weil man nur dann diese Dinge verwirklichen kann, zehrt das doch unglaublich an den inneren Kräften. Und dann war mit 50, viele nennen es Midlife-Crisis, andere nennen es Burnout, andere nennen es wieder, weiß ich nicht wie, war jedenfalls ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, stopp, aus, es geht nicht mehr, jetzt gehe ich entweder zum Arzt, was ich nicht wollte, oder ich bin dann mal weg. Und da ich dieses wunderbare Buch von Harpe Kerkeling gelesen hatte, habe ich gesagt, das ist die Lösung.
So, und wohin ging es denn als erstes weg? Und für wie lange?
Ich wollte natürlich nicht in die Berge. Ich wollte auch nicht das Gleiche machen wie Harpe Kerkeling. Ich wollte einfach mein altes Fahrrad aus dem Schuppen nehmen und habe gedacht, ich fahre mal mit dem Schiff nach Finnland, nach Helsinki. Und dort setze ich mich drauf und gucke, was passiert. Egal, ob ich nach einer Woche wieder nach Hause fahre oder nach einem Monat oder nach zwei oder nach fünf Monaten oder ob ich überhaupt nicht wiederkomme. Das war in dem Moment egal. Und ich habe auch allen gesagt, bitte ruft mich nicht an. Ich werde das Telefon nicht abnehmen.
Das ist ein schöner Satz. Bitte ruft mich nicht an. Aber die anderen müssen sich auch dran halten. Hat es funktioniert?
Hat funktioniert.
Sie haben nicht telefoniert in diesem halben Jahr?
Nein, nur mit zu Hause mal. Aber nicht mit der Firma.
So nach dem Motto, es geht mir gut, das Bett ist schön, ich brauche Geld.
Ja, zum Glück gibt es Kreditkarten. Und es war dann einfach eine Reise von Helsinki bis nach Spanien auf dem Fahrrad, ohne jede Vorbereitung, völlig ins Blaue hinein, nichts gebucht außer diesem Schiffsfahrschein. Auch durch das damals noch friedliche Russland, durch Königsberg und all diese Dinge, die ich vorher noch nie gesehen hatte, das Baltikum und es war ein unglaubliches Erlebnis. Und mir hat zwar alles wehgetan. Und es war, weil ich ja völlig, ich bin ja ein Couch-Sofa-Sportler. Also das war ja nicht mein Ding. Und gleich die ersten Tage waren weit über 100 Kilometer, weil ich vorher gar keine Übernachtung gefunden habe. Aber es war am Ende, was
gleich
ich wollte.
Zu Beginn über 100 Kilometer.
Ja, weil vorher hätte ich unterm Baum schlafen müssen. Das wollte ich auch nicht.
Also ich habe die eine oder andere Radtour schon gemacht und da waren die ersten Tage nicht gleich über 100 Kilometer. Und ich weiß auch, dass es einem dann nicht nur am Hintern wehtut.
Es tat alles weh. Aber jeden Morgen sagte eine innere Stimme weiter. Und diese innere Stimme hat, als ich in San Sebastian bei strömendem Regen 8 Wochen später die Berge reinfuhr auf diese herrliche Stadt zu, hat eine innere Stimme zu mir gesagt, hier ist es genug. Und dann war es genug.
Wenn die innere Stimme sagt, hier ist es genug, hat sie Ihnen ja wahrscheinlich in diesen, wie viele Monaten waren Sie unterwegs?
2 Monate, also 8 Wochen.
In diesen 8 Wochen ja auch das eine oder andere sonst noch erzählt. Was haben Sie über sich selbst denn erfahren in diesen 8 Wochen?
Ich habe erfahren für mich, dass das Leben doch wahnsinnig schön ist, wenn man es lässt. Und dass, sagen wir mal, aus diesem 110% berufsfixierten Dasein es doch auch noch eine andere Seite im Leben gibt. Und diese innere Freiheit, die ich mir dort wiedergeholt habe, die hat ja dann auch dazu geführt, dass ich mich noch habe überreden lassen, diese Erlebnisse also die hatte ich als Tagebuch zu Papier gebracht und dann zu veröffentlichen, was ich nie vorhatte.
Als
einfach,
Buch.
Weil mir so viel passiert ist. Und dann fiel mir sofort nur ein Titel ein, die Harmonie der Speichen. Das passt zu mir, das passt zu dem, was dort passiert ist. Und heute fahre ich ein bisschen durch die Lande, wenn man mich will und wenn man mich einlädt und lese vor aus diesem Buch und mache kleine Vorträge. Verdiene damit kein Geld, darum geht es auch nicht, aber ich habe ganz große Freude daran.
Das kann man sehen. Ich habe das Buch vor mir liegen. Man sieht so einen Strandweg, einen Ziehweg übers Wasser, Harmonie der Speichen, die Tour de France von Helsinki nach San Sebastian und man sieht Ihr Fahrrad. Und wie gesagt, ich habe die ein oder andere Fahrradtour schon gemacht. Da sind so 2 rote Satteltaschen dran und es ist eine Deutschlandflagge hinten drauf. Mit diesen 2 Satteltaschen sind Sie jetzt nicht wirklich 8 Wochen unterwegs gewesen.
Aber natürlich, ein Mann braucht nicht viel.
Was haben Sie als erstes vermisst? Was hat gefehlt da drin?
Gar nichts. Es hat überhaupt nichts gefehlt. Gar nichts. Ich hatte zum Schluss noch Sachen drin, die waren nicht mal benutzt.
Sie haben nicht eine Sache mal vermisst unterwegs?
Nein, gar nichts. Ich habe dadurch, dass ich auch alleine unterwegs war, so viele interessante Leute kennengelernt. Jeden Tag, weil alle immer sagen, das ist doch langweilig. Nein, wenn man alleine ist, lernt man ja wahnsinnig viele Leute kennen. Ob am Wegesrand oder abends beim Essen. Ich hatte mir ein paar T-Shirts gemacht, da stand auf dem Rücken Tour de France. Und darauf wurde ich könnte ich drauf wetten, jeden Abend angesprochen.
Ludwig Frank hat die Tour de Frank gemacht. Jetzt bin ich Ihnen ins Wort gefallen. Was wollten Sie noch sagen?
Ich sage, das war eben dieser Witz, der mir einfiel, dieser Wortwitz, um eben abends allein durch dieses T-Shirt Leute an meinen Tisch, die kamen von ganz alleine an meinen Tisch und wir hatten die interessantesten Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen. Es war eine unglaubliche Erfahrung.
Haben Sie heute noch Kontakt?
Nein.
Der Mann, der auf einem Fahrrad mit zwei Satteltaschen von Helsinki nach San Sebastian radeln kann. Und Oboenbauer ist Ludwig Frank, ist bei uns zu Gast. Über 2000 Oboen haben Sie gebaut. Ich habe vorhin gefragt, ob Sie wissen, wann Sie wie, wo welche zur Welt gebracht haben. Wissen Sie, wo Sie leben?
Wenn die Instrumente nicht weiterverkauft wurden, dann weiß ich, wo sie sind.
Mhm. Fahren Sie manchmal zu den Oboen, um sie zu besuchen? Also ich möchte dieses Bild gern weitermachen. Setzen Sie sich auch in den Flieger und sagen, zum Konzert nach. Und ich setze mich einfach hin und will hören, wie sie klingt.
Zum Konzert nach meistens nicht nur, sondern ich verbinde das dann natürlich immer damit, Kunden zu besuchen. Und wir sind ja eine kleine Firma. Mhm. Also die ganzen großen Hersteller dieser Welt bauen 1000 Instrumente im Jahr. Ich habe das in 30 Jahren gemacht. Meine Inspiration ist auch nicht so viel wie möglich zu machen, sondern so gut wie möglich. Und ich fliege zum Beispiel übernächste Woche wieder nach Japan, was endlich wieder möglich ist. Mhm. Und besuche dort meine tollen Kunden und werde mit neuen Instrumenten dahin fahren, die ich ihnen dort mundgerecht mache und werde natürlich bei der Gelegenheit auch Konzerte besuchen.
Der Mann, der Oboen bauen kann, Ludwig Frank, ich danke Ihnen sehr. Es hat Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und bleiben Sie so kämpferisch und positiv. Alles Gute.
Ich danke für die Einladung und ich hoffe, Ihre Hörer gut unterhalten zu haben.
Da bin ich mir sicher.